Wer kennt's eigentlich nicht? Also ich kann euch sagen, dass ich auf jeden Fall einer dieser Menschen bin, der beim Arzt oder bei seiner Ärztin sitzt, mit einer mittelschweren Erkältung, früher gerne auch einfach nur, um eine Krankschreibung zu bekommen, damit ich nicht in die Schule musste. Aber manchmal war man ja auch wirklich krank und dann hat man ein Rezept in die Hand gedrückt bekommen. Und dieses Rezept habe ich meistens direkt verbummelt auf dem Weg zur Apotheke und war so nicht in der Lage, mir meine vermutlich nicht lebenswichtigen, aber wichtigen Medikamente abzuholen. Ich musste also meine Erkältung durchstehen ohne Medizin. Das gehört jetzt der Vergangenheit an. Mit der gesund.de E-Rezept-App kannst du dein E-Rezept digital bei deiner lokalen Apotheke einlösen. Das ist praktisch, denn ihr könnt noch während ihr beim Arzt sitzt diese Bestellung auslösen und dann später eure Medizin abholen. Oder ihr könnt euch in wenigen Stunden die Medikamente per Apothekenbotendienst nach Hause liefern lassen. Also, der große Vorteil der gesund.de E-Rezept-App ist, dass du keine unnötigen Wege mehr zur Apotheke hast, keine Rezepte mehr verbummelst, aber trotzdem die lokale Apotheke unterstützt. Und ja, das ist doch eigentlich toll. Endlich keine verbummelten Rezepte mehr. Du kannst dich digital mit deiner lokalen Apotheke verbinden und du kannst alles digital erledigen, bleibst aber lokal. Ich meine, besser geht's nicht.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Thilo Mischke Uncovered Podcasts. Es ist nochmal eine Spezialfolge, die wir jetzt nachschieben. Am Ende dieser Woche, an dieser sehr ereignisreichen Woche für ProSieben, für mich als Thilo, für jeden Mitarbeiter in dieser Firma. Und wir haben uns entschieden, mal eine kleine Fragerunde, die ich ja vor zwei Tagen auf Facebook, es ist jetzt auch nicht 2005, auf Instagram angekündigt habe. Und ich würde jetzt gerne auf 15 bis 20 Fragen eingehen. Unser Volontär Kasper, den ihr ja auch schon aus einer anderen Podcast-Folge kennt, wird diese Fragen stellen und mit Username und ich werde dann diese Fragen beantworten. Wir sind alle so ein bisschen im Arsch, also bitte entschuldigt es uns, wenn wir so etwas müde und durchklingen, aber ich glaube, dass die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts Verständnis dafür haben. Und jetzt Schöne ist ja eigentlich auch, jetzt ist es auch das erste Mal so offiziell, jetzt wieder so ein Live-Podcast, also einer, der in der Woche entsteht, in der wir ihn auch hochladen. Wir können jetzt ja wirklich endlich über dieses geheimnisumwobene Projekt sprechen. Und einige hatten es auf Instagram schon geschrieben, ja, tatsächlich, das Projekt, was in den letzten 18 Monaten in diesem Podcast immer mal wieder genannt wurde mit Darf ich nicht drüber reden? Leider, es ist genau der Film, der jetzt am Montag lief auf ProSieben über rechtsextreme Strukturen in Deutschland und wie rechts Deutschland ist. Und es ist, liebe Hörerinnen und Hörer, eine extrem große Erleichterung, dass man darüber jetzt offen sprechen kann. Und um ehrlich zu sein, dass dieser Film jetzt auch raus ist, weil er ja auch sehr lange in meinem Kopf ist. Lieber Kasper, guten Tag. Ja. Schön, dass du da bist zum Fragen stellen.
Auch von meiner Seite herzlich willkommen. Ja, eine ereignisreiche Woche. Neigt sich dem Ende?
Ja, ist geil, für so einen Nachrichtenmoderator, der so eine Moderation abnehmen muss.
Ich sitze ja auch so schön hinter meinem Schreibtisch.
Du sitzt doch tatsächlich am Schreibtisch mit einem Kugelschreiber in der Hand und ausgedruckten Instagram-Fragen, was auch so ein bisschen 1998 ist. Kollege Kasper, dann stell doch
einfach. Fang einfach mal an.
Genau.
Die erste Frage kommt von dem User Ole Reich. Würdest du heute genauso in die Recherche gehen wie vor dem Film?
Ja. Das ist ja die Recherchemethode, die wir angewandt haben bei dem Film, der am Montag lief. Ich vergesse mal, rechtsdeutsch-radikal oder genau. Rechtsradikal und deutsch.
Nee,
oder deutsch,
rechtsdeutsch-radikal.
Rechtsdeutsch-radikal. Ist die identische Recherchemethode, die wir bei jedem unserer Themen für auch Uncovered und auch bei, wenn ich alleine zum Beispiel an einem Projekt arbeite für einen Text, dann arbeite ich genau so, wie wir für diesen Film gearbeitet haben. Ich will auch jetzt an der Stelle nochmal betonen, das ging so ein bisschen unter in den letzten Tagen. Es ist töricht zu glauben, dass ich ganz alleine diesen Film gemacht habe. Aber in den letzten Tagen war immer so der Reporter und Filmemacher und Journalist Thilo Mischke hat diesen Film gemacht. Und ich finde das schade, dass die Kollegen das nicht erkennen, beziehungsweise sie wissen es ja eigentlich, dass so ein riesiges Projekt nur in Teamarbeit möglich ist. Was dieser Film unterschieden hat von anderen Filmen und von anderen Reportagen, ist, dass die Teamstärke sehr hoch war. Also wir waren zeitweilig 10 Redakteure, die gleichzeitig in alle Richtungen recherchiert haben. Und der Zeitraum, also wir haben wirklich 18 Monate, also eigentlich 2 Jahre netto, brutto, wenn man sagt. Also wir haben von der ersten Idee bis zum richtigen Recherchieren, wir haben uns dann aber für die 18 Monate entschieden, weil das der echte Recherchezeitraum war, an diesem Film gearbeitet. Und ich habe noch nie so lange an einem Film gearbeitet, aber man hat ja jetzt am Montag auch sehen können, was die Früchte davon sind, wenn man so intensiv und so lange sich mit vielen Leuten mit diesem Thema beschäftigt. Also man kommt nah an die Leute ran, man hat Zeit, man hat keinen Abgabedruck, es gab keinen Druck irgendwie, wir müssen das in x Drehtagen abgedreht haben, es muss in x Schnitttagen geschnitten sein, sondern wir haben einfach unsere Arbeit gemacht und haben das Vertrauen vom Sender bekommen, wenn der Film fertig ist, dann ist er fertig. Nicht vorher und ja, später sowieso nicht. Und deswegen würde ich dieser Methode des Recherchierens, also sich auch mal privat mit den Protagonisten treffen, ohne Kamera, beim Bäcker einen Kaffee trinken, darüber reden, erstmal, wie geht's dir, wer bist du, wie funktionierst du, und auch dem Protagonisten die Möglichkeit geben, mich kennenzulernen. Lustigerweise rede ich gerade so ins Leere, während ich das alles erzähle. Dabei könnte ich dich ja die ganze Zeit angucken, Kasper.
Ich kann es nicht angucken, du musst es aber
deswegen ist es eine sehr bevorzugte Recherchemethode, die aber eben in unserer Branche und in Zeiten wie diesen eine sehr luxuriöse Recherche auch ist. Also so viel Zeit zu haben, so viele Möglichkeiten zu haben. Aber wie gesagt, der Zuschauer und auch die Presse hat das ja anerkannt. In guten Kritiken von Seiten des Zuschauers und aber auch von Seiten der Presse. Deswegen... Ich weiß nicht, Kasper, wie hast du denn diese Recherchen wahrgenommen? Du bist ja nicht von Anfang an dabei gewesen, du bist mittendrin eingestiegen. Wie kam dir das denn vor?
Also ich glaube, den intensivsten Part der Recherche habe ich verpasst. Ich bin ja so im Februar zu der Firma gekommen.
Erst?
Ja.
Mir kam das irgendwie so vor, als wärst du schon ewig hier.
und da war ja schon, also die Hochtouren der Recherche waren ja schon abgeschlossen. Da ging es eigentlich dann an die Drehs und die meisten der Drehs waren eigentlich auch schon abgedreht. Deshalb habe ich die Recherche gar nichts mitbekommen. Ich war dann noch beim Verfassungsschutz dabei und habe halt noch so ein bisschen Zuarbeit geleistet für den Film. Aber genau.
Wie hast du denn zum Beispiel dieses Verfassungsschutz, diesen Drehtag in Thüringen wahrgenommen? Also wie kam dir das vor?
Naja, es gibt ja dieses eine Zitat von dem Kramer, dass er unsere Demokratie gefährdet sieht. Und das war im Film schon erschreckend genug. Aber wenn man das dann live persönlich aus dem Mund eines Verfassungsschützers hört, da zuckt man schon kurz zusammen, wenn man da live dabei ist. Ja, das war schon, für mich ist die Demokratie eigentlich immer selbstverständlich gewesen. Ich bin in der Demokratie aufgewachsen und kann mir auch keine andere Staatsform vorstellen, in der ich gerne leben möchte.
Ich bin in zwei Systemen, wie man so schön sagt, aufgewachsen und ich bevorzuge auch die Demokratie als solche. Ja. Wolfgang Schäuble hat im Übrigen gestern was sehr Interessantes gesagt, gestern oder vorgestern, jetzt ist ja 30 Jahre deutsche Einheit.
Genau.
Und er hat die Frage beantwortet, war die DDR ein Unrechtsstaat? Und ich verkürze jetzt mal seine Antwort. Das fand ich sehr interessant, dass Wolfgang Schäuble das sagt. Im Prinzip sagt er, nicht immer. Und das ist sehr mutig von einem BRD, einem wirklich im Herzen und im Kern BRD-Politiker, zu sagen, nicht immer, weil viele ja auch darunter leiden, dass sie eine Heimat hatten, die immer als Stasi-überwachter Superunrechtsstaat bezeichnet wird, aber die subjektive Wahrnehmung ist ja eine ganz andere. Ja, das ist jetzt ein schöner Exkurs, aber auch für die, die sich dafür interessieren und jetzt neu dazugekommen sind im Podcast, es gibt unzählige Folgen mit meinem Vater, mit dem ich über die DDR spreche und wie die DDR sich tatsächlich angefühlt hat.
Wir kommen zur nächsten Frage. Die hast du zum Teil schon vorweggenommen und die wurde ja auch schon öffentlich öfters diskutiert. Wie lange dauert es, so eine Doku zu drehen, beziehungsweise was ist der aufwendigste Part daran? So eine Doku dauert offensichtlich 18 Monate in unserem Fall.
Genau.
Das unterscheidet sich ja ein bisschen von den normalen Dauern einer Recherche, die ja meist so zwischen 1 und 6, 7, 8 Monaten dauern, je nachdem, wie aufwendig die Recherche ist. Aber was würdest du sagen, war der aufwendigste Part daran?
Also ich glaube, alle Hörer und Hörerinnen dieses Podcasts, die freiberuflich sind, kennen das Gefühl, wenn sie keine Deadline haben für ein Projekt, wie schwierig das ist, dann konzentriert an einem Projekt weiterzuarbeiten, wenn du weißt, du kannst es auch irgendwann abgeben. Das ist, glaube ich, das Schwierigste daran gewesen und auch zu wissen, also ich meine, wir hätten jetzt auch einfach nochmal 18 Monate weiter recherchieren können und noch mehr Sachen rausfinden können und noch mehr Sachen deutlich machen können. Es gibt bestimmte Themen, bei denen es einfach kein Ende gibt und das macht es eigentlich am schwierigsten. Also es gibt meines Erachtens nach kein unrecherchierbares Thema. Also so, wenn man so als Nicht-Journalist darüber nachdenkt, so wie kommt man eigentlich, also da ist es ja schon krass, darüber nachzudenken, wie kommt man eigentlich in so rein in diese Kreise, in die Rechtsextremen oder wie schafft man es, sich mit der Yakuza zu treffen oder wie schafft man es auf den Philippinen, einen Auftragsmörder zu treffen. Du kannst eigentlich jeden Menschen auf der Welt erreichen.
und treffen. Das geht über Kontaktleute und es geht auch über Geduld. Und das ist ein beruhigender Gedanke. Das Verunsichernde ist eben nur, wenn du ein Thema hast, wie zum Beispiel Rechtsextremismus, was nicht zu Ende ist. Also irgendwann ist eben das die Yakuza auserzählt. Irgendwann ist der Auftragsmörder auf den Philippinen, ist dann irgendwann auch vorbei, das Thema. Bei diesem Thema aber ist das Schwierige, es ist unendlich. Du kannst so viel darüber berichten. Wir könnten jetzt direkt anfangen und den nächsten Film zu dem Thema machen.
Absolut.
Genau, und zu den Recherchezeiten, das ist ja auch oft zufällig. Also man hätte wahrscheinlich auch diesen Film in kürzerer Zeit machen können, wenn die ganzen Ereignisse dichter beieinander liegen. Oh, jetzt ist hier ein Hund, der winselt. Um den muss ich mich kurz kümmern. Lilly. Achso, du streichelst schon? Dann streichel du. Dann streichel ich kurz Lilly.
Ja. Ich sehe ja, dass Lilly, es ist ein Hund bei uns, der nicht mir gehört, aber ich finde, Lilly sieht immer aus wie hier Bill Murray als Hund.
Das liegt aber an der neuen Kurzhaarfrisur.
An der Kurzhaarfrisur also, und an diesem traurigen Blick, den dieser Hund immer hat. Ich hasse das Leben.
Das vorher stehen geblieben bei
der Recherchedauer, dass man genau. Den Film auch hätte kürzer recherchieren können.
Und da, aber man weiß es eben nicht. Und bestimmte Filme, jetzt kommt am Montag ja der Armut-Film, der war zum Beispiel viel leichter zu recherchieren und da war auch das alles viel absehbarer. Also da wussten wir von Anfang an, es gibt x Drehtage und an die werden wir uns auch halten, weil was soll noch groß passieren?
Ja.
Und ja, das ist halt eigentlich die größte Herausforderung gewesen, dieses Arbeiten anzupassen auf ein unendlich groß wachsendes Projekt und dann eben auch wieder alles zu verdichten, um daraus dann am Ende einen Film zu machen.
Wir kommen zur nächsten Frage. Feline Rahel fragt, wie doll nagt eine Recherche noch nach Arbeitsschluss an einem, auch psychisch?
Erstaunlicherweise, also es ist ja eine Frage, die mir oft gestellt wird bezüglich Syrien oder Kriegsgebieten oder wenn ich zum Beispiel in El Salvador diesen 16-jährigen Jugendlichen ausgrabe zusammen mit einem Forensiker. Erstaunlicherweise ist es so, dass diese Recherche mich psychisch nicht so sehr belastet oder Angst einjagt. Dafür gibt es mehrere Gründe. Einer der Gründe könnte vielleicht sein, dass ich mit Rechtsextremismus aufgewachsen bin, was nicht bedeutet, dass ich früher in der Sportgruppe 18 irgendwie mitgemacht habe, sondern einfach in Ostberlin aufgewachsen bin und einfach konfrontiert war, eigentlich auf täglicher Basis mit Neonazis. Und ich kenne den Gestus, ich weiß, wie die Leute reden, ich weiß, wie die Leute sind. Und es gilt bei ihnen genau das Gleiche wie bei zum Beispiel so Rockern oder irgendwie, was gibt's noch so, halt so Hünen, die man irgendwie so kennt. Und dann, da gibt's ja immer diesen Satz, der ist ja eigentlich doch ganz nett. Und das funktioniert bei Neonazis auch. Also in meiner Grundschulklasse, das muss man sich mal vorstellen, in meiner Grundschulklasse gab es ein Kind mit einem Basecap, das eine Reichsflagge getragen hat. Mit diesem Kind habe ich dann nachmittags auf dem Mega Drive wie hieß das Spiel für Mega Drive? Der Mario-Versuch, nicht Sonic, sondern Kit.
Bin ich zu jung für.
Oh, bist zu jung für. Jeweils habe ich mit dem nachmittags Videospiele gespielt. Dann kamen die Eltern nach Hause. Natürlich trägt ein 9-jähriges Kind oder ein 8-jähriges Kind keine Reißflagge, weil es das will, sondern weil die Eltern das so wollen. Ja. Die Eltern haben mir dann irgendwie Chicken McNuggets gemacht und wir haben weitergespielt und es spielte einfach keine Rolle. Also es gibt immer auch diese Ambivalenz dazu. Ja. Und genau diese Ambivalenz, mit der bin ich groß geworden. Dass ich ideologisch etwas verachte, komme aus einer Familie, die wirklich links SPD ist. Nicht SED, sondern links SPD, bis auf meine Oma. Die war wirklich links. Und trotzdem, auch meine Eltern wussten, ich bin bei solchen Kindern und spiele mit denen. Und irgendwie muss das auch über eine menschliche Ebene funktionieren. Und ich glaube, deswegen hat mich das auch nicht so belastet, diese ganze Drehgeschichte jetzt mit dem Film. Belastender sind die Sachen, wenn man eben beschossen wird, aus dem Krieg kommt, einen Toten sieht, irgendwie Gedärme auf der Straße, Blutflecken, Knochensplitter. Das sitzt tiefer. Das
bleibt im Kopf.
Das bleibt viel mehr im Kopf. Ich weiß nicht, wie es jemandem gegangen wäre, der aufgewachsen ist in, ich weiß nicht, wo ist denn so eine super entnazifizierte Zone in Deutschland? Gibt's ja eigentlich gar nicht. So ein Dorf am Bodensee.
Also bei mir war es in meiner Jugend ganz anders. Also ich komme auch eher aus dem linken Background, hatte aber nie wirklich Kontakt zu Neonazis, obwohl ich auch früher in meiner Jugend viel mit Punkern gechillt habe. Aber wir haben uns dann eher andere Feindbilder gesucht, wie zum Beispiel Wohnungseigentümer. Ich war ein ganz großer Gegner der Gentrifizierung. Bin jetzt noch Kritiker, aber kein Gegner mehr.
Ja.
Also das hat sich dann alles so ein bisschen eingependelt mit den Jahren. Aber genau, wir haben uns halt eben Feindbilder gesucht, die halt eher auf einer anderen politischen Ebene stattgefunden haben, als wirklich die Neonazis. Natürlich waren wir immer gegen Nazis, aber wir haben nie wirklich Kontakt zu Nazis gehabt. Und das hat sich jetzt bei mir zum ersten Mal verändert. Also ich hatte jetzt zum ersten Mal, ich stand jetzt zum ersten Mal einem Alexander Depp Toller zum Beispiel gegenüber auf der Corona-Demo und das.
Wie war das für dich eigentlich? Weil der ist ja wie gesagt, ein deutschlandweit bekannter Rechtsextremer.
Ja.
Der ja auf dieser Corona-Demo auch noch in so einem, mit so einer hünenhaften,
genau,
mit so einer Kameradschaftsbegleitung, ja, da, also, ja, die ja auch wirklich angsteinflößend, ja, aussahen. Ja. Wie war das für dich?
Also, ihr hattet mir ja schon häufiger gesagt, dass das jetzt wirklich abgesehen, komplett abgesehen von jeglicher politischer Ideologie, dass der Alexander Depp-Toller, wenn man sich so mit ihm unterhält, eigentlich ein ganz netter Typ ist. Und
ja,
das, wie allen anderen, die nicht mit ihm gesprochen haben, konnte ich mir das nicht vorstellen, weil er ist eben Nazi. Und wie du schon etliche Male gesagt hast, eigentlich können ja Nazis nicht so richtig nett sein.
Ja,
dann
auch
kam
ich
er
war
ja,
davon, bin davon, genau, eigentlich überzeugt.
Ja. Ja. Und dann kam er ja nochmal zurück und dann abgespaltet von seiner Gruppe und hat sich mit euch unterhalten. Ich habe mich da eher im Hintergrund gehalten und war auch so ganz überrascht, wie normal und nett er, wie nett ihr euch unterhalten habt quasi.
Ja.
Also es war ein komisches Gefühl.
Er hat auch, also um jetzt mal so einen Einblick in diese Interviews zu geben, diese vierstündigen, die wir mit ihm geführt haben, das war auch ganz interessant. Wir haben bei diesem letzten Interview, wo ich mit dem Mohammed Ali Pullover ihn auch besucht habe, sagte er am Ende des Interviews, hier fühlte er sich nicht mehr wohl. Also er gab auch eben emotional zu und hat selber gemerkt, eben, dass seine eigene Ideologie, also er hat es unterbewusst gemerkt, er hat es nicht bewusst gemerkt, seine eigene Einstellung brüchig wurde einfach, weil wir uns anfingen zu unterhalten wie Menschen, die sich verstehen. Also das Lustige ist ja auch, Alexander Depp-Toller meinte auch irgendwann mal zu mir, er versteht ja meine politische Haltung, er versteht ja auch, warum ich so bin, wie ich bin.
Ja.
Und er muss immer damit umgehen, dass das, was jetzt nicht eine Einforderung für Verständnis für seine Haltung ist, ist bitte, liebe Hörerinnen und Hörer, aber er meinte, er versteht auch, warum die Leute gegen ihn sind.
Ja.
Und er sagt ja, glaube ich, im Film auch, er würde sich ja selber verbieten.
Genau,
so.
Er würde den KDN.
Und das ist ein ganz, ja, wichtiger Kernmoment, so mit ihm darüber so zu sprechen, dass er diese Erkenntnis hat und sich eingesteht, dass er eine Gefährdung der Gesellschaft oder der demokratischen Grundordnung darstellt. Und das ist das Besondere eben auch an Alexander Depp-Toller, dass er in der Lage ist, sich selbst zu reflektieren. Und das, was mich traurig macht, tatsächlich ist, dass es nicht reicht für ihn, den Ausstieg zu wagen. Der Grund dafür, den habe ich im Fokus aufgeschrieben, ist klar, wenn jetzt Alexander Depp-Toller aus seiner Szene aussteigen würde, wäre er komplett alleine. Der ist 36, sein gesamtes soziales Umfeld sind irgendwie lanzerhörende Palfos aus Dortmund, die irgendwie zu ihm auch aufsehen, weil er ja auch so eine schillernde Figur in dieser ganzen Szene ist. Also er ist smart, er ist redegewandt, er kann mit verschiedenen Gruppierungen sprechen, ohne dass er sich gleich mit denen kloppt. Und deswegen sehen die Leute ja auch zu ihm auf.
Ja, und das Ding ist ja auch, wenn er jetzt aussteigen würde, wäre es ja kein einfacher Kontaktabbruch von seinem Umfeld, sondern nee, es würde Anfeindungen geben.
Ja.
Er wäre plötzlich das Feindbild von seinen eigentlichen Freunden und es ist kein einfacher Kontaktabbruch, sondern er wäre dann auf einmal das Feindbild seiner, ja, eigentlichen Freunde. Und das macht es dann nochmal schwieriger.
Und da ist es so, auch wenn ich wirklich lange diese These vor mir her trug, kein Mitleid mit Nazis.
Mhm.
In dem Moment hatte ich Mitleid. Ich hatte Mitleid mit einem Rechtsextremen. Ja. Es ist einfach so krass. So, es ist so, ich habe das verglichen mit einem Martin Lemke, den ich letztes Jahr in Syrien getroffen habe, eben ein IS-Aussteiger. So, der vermeintlich, ich weiß es nicht, ich kann es auch nicht belegen, in einem Gefängnis sitzt, gefoltert wurde, Leid, Tod gesehen hat. Er ist selber schuld, in dieser Situation zu sein. Aber das untersagt mir nicht, als empathischer Mensch, als Journalist, trotzdem Mitleid mit dieser Person zu haben. Also wenn ich mit, ja, einem IS-Kämpfer, der vermutlich selber gefoltert hat, der Frauen missbraucht hat, der Kinder geschlagen hat, der Menschen getötet hat, vermeintlich, ich weiß es nicht, kann es nicht belegen, kann man trotzdem mit so einem Menschen Mitleid haben. Weil es ist am Ende im Kern, es ist ein Typ, der wahrscheinlich nicht selten denkt, fuck,
was mache ich hier eigentlich?
Was mache ich hier eigentlich? Am liebsten würde ich den Flusi 2020 von Microsoft spielen zu Hause und mir so ein Steuerhorn kaufen und dabei schön Erdnüsse. So.
Ja.
So, das sind ja alles Bedürfnisse, die diese Menschen nicht wegstreichen aus ihrem, ja, Leben. Also so zarte, menschliche Bedürfnisse. Und wenn du das in einem Gespräch erkennst und dann kein Mitgefühl zeigst, dann spielst du professioneller Journalist oder bist selber ein Psychopath. So, soll mir keiner kommen und sagen, wie es gab zum Beispiel bei dem Syrien-Film eine kleine Debatte in der Branche über dieses, warum kaufe ich dem Jungen ein Handy?
Mhm.
Das darf ich doch gar nicht. So, ey, der hat seine gesamte Familie verloren. Der hat irgendwie das schlimmste Leid der letzten 3 Jahre irgendwie in seinem Leben. Ein unbeschreibliches Leid, was niemals irgendwer von uns je so erfahren wird. Klar kaufe ich dem dann ein Handy für $80.
Ja.
So, damit er vielleicht seine Tante anrufen kann. So, es ist mir scheißegal. Ich trete dann zurück von meiner eben Rolle als Journalisten und bin einfach Thilo. Und tatsächlich diese Rolle des Journalisten, diese aufrechtzuerhalten, bereitet mir auch gar keine Freude, sondern es ist eher so, der Zuschauer, der Leser ist dabei, wenn ich Dinge erfahre für mich. Mhm. Und der Schnitt und der Text macht das eben, sei mit dabei. Das ist eigentlich das ganze Ding. Und so musst du, kannst eben, da musst du auch mal Mitleid mit Nazis haben. Musst du. Geht nicht anders. Und ich habe ja auch Mitleid mit Sunny. Diese Härte. Ja. Und zwar nicht, weil er irgendwas verpasst, weil er sich irgendwie das Leben verbaut, sondern einfach, dass ein 17-Jähriger in der Lage ist, so verbrämt zu sein, so ideologisch verirrt zu sein, aus meiner subjektiven SPD-Perspektive. Dass ein 17-Jähriger, ey, mit 17 trinkst du mit deinen Freunden um die Wette Rosenthaler Kadaka, bis einer kotzt.
Ja.
Aber veranstaltet es nicht irgendwelche germanischen Sexkämpfe in irgendwie Sex, das klingt immer wie Sexkampf. Ne? Das hatte Klaas auch schon festgestellt in der Sendung. Also du veranstaltest keine germanischen Sexkämpfe mit Männern. Das macht man einfach nicht als 17. Als 17-Jähriger soll man sich freuen. Man soll Angst haben vor dem Leben. Man soll irgendwie sich verknallen, enttäuscht werden. Irgendwie
eine Jugend haben.
Irgendwie
eine
soll man aus Versehen mit einem Jungen rumknutschen und dann feststellen, ach nee, ist ja doch nicht so cool. Oder feststellen, ja, es ist cool mit einem Jungen. Man soll nicht irgendwie mit Homosexuelle sind nicht Teil unserer Gesellschaft. Ja. Mit so einem Gedanken darf ein 17-Jähriger nicht aufwachsen. Das geht nicht.
Was glaubst du, was ist der Grund dafür? Wie kann sich ein 17-Jähriger so radikalisieren? Also er sagt ja selber, dass es über Influencer stattgefunden hat bei ihm.
Das ist natürlich
seine soziale Medien eine Rolle?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist natürlich so, das ist seine, jeder, den ich getroffen habe, auch Dip Toller und viele andere, die nicht im Film auftauchen, haben sich so eine Legende gebaut. So
SS-Sigi bei Dip Toller.
Das ist sogar nicht mal die Legende, sondern
das ist wirklich eine Art Ziehvater gewesen.
Das war ein Ziehvater, genau, von Alexander Dip Toller. Da ist dann eben die Legende ist irgendwie Dortmund wird von Ausländern irgendwie überrannt und ich muss dagegen was machen. Ja. Die Wahrheit hat Alexander Toller gesagt, ich war alleine, ich war irgendwie 16, ich wollte saufen, Lanzer hören und Fußballspiele gucken.
Ja.
So, das ist die Wahrheit.
Die linke extreme Randgruppe oder die rechte extreme Randgruppe.
Ja. Und SSIG hat ihn dann schön eingebläut wahrscheinlich, er links ist schwach. Rechts ist stark, du willst auch stark sein, komm zu uns, fertig.
Wie Jendl ja auch sagt im Film, einer der Experten, spielt einfach der Zufall eine Rolle, in welche Richtung ein junger Mensch sich radikalisiert.
Und bei Sunny wird es genauso sein und er kann natürlich nicht sagen, ach ja, also ich habe da irgendwie so ein Buch gefunden und dann fand ich das irgendwie interessant, sondern das muss dann eben so eine richtige Legende sein. Bei ihm ist es das, im Unterricht habe ich die Frage gestellt, sie wurde mir nicht beantwortet und danach wurde ich vom Verfassungsschutz beobachtet, was totaler Mumpitz ist. So, aber er muss eben so eine Geschichte erzählen, um sich selbst das Gefühl zu geben, seine Entscheidung ist eine, er ist geboren für die Sache, aber es ist Quatsch. Der Zufall ist irgendwie die Mutter der Porzellan, ist irgendwie so ein Spruch dazu gibt's ja auch.
Damit es hier kein 3-Stunden-Podcast wird, machen wir jetzt mal weiter. Deoreen fragt, oder Deoreen, welcher Moment war für dich der unangenehmste?
Man muss leider sagen, der an den rechten Rand herangescheiterte Journalist Oliver Flash.
Das war für mich auch jedes Mal beim Zuschauen.
Der Satz, den ich auch gerade gesagt habe, den habe ich in die Fokus-Reportage reingeschrieben. Ich habe dann aber irgendwie Donnerstagnacht irgendwie so einen Anruf bekommen. Tilo, den Satz versteht keiner. Und deswegen habe ich ihn jetzt hier einfach nochmal gesagt, weil ich davon ausgehe, dass man versteht, dass dieser Mann einfach irgendwie so in so einen rechten Pöbelrand. Das ist einfach ein rechter Pöbler, der eben vernünftigerweise eben nicht mehr für Fernsehsender oder für Zeitungen, Bild hat er, glaube ich, früher geschrieben, schreiben kann, obwohl zu Bild, weiß ich gar nicht, da könnte sicherlich eine Position findbar sein für ihn. das war so einfach unangenehm, diesen Mann zu sehen, der völlig die Kontrolle über sich selbst verloren hat, der mich jetzt irgendwie auch im Internet aufgefordert hat, dass ich, Moment, jetzt lassen wir kurz mal einen Kollegen rein. Also ich versuche mal weiterzureden, das ist ein bisschen schwierig. Wo war ich stehen geblieben? Olli, Flash.
Genau.
Genau, dass eben, der hat völlig die Kontrolle über sich selbst verloren, war einfach total besoffen. So, das war einfach unangenehm zu sehen, aus zwei verschiedenen Dingen, so wie er mich angegangen hat, dieses so, und gleichzeitig auch zu sehen, so komm nicht näher, außerdem war ja auch Corona, und gleichzeitig auch zu sehen, irgendwie,
Da war noch kein Corona, das war im letzten Jahr.
Und gleichzeitig aber auch zu sehen, wie Verzweiflung aus diesem Mann spricht. Dadurch, also ich meine, du musst dich schon, also 3 Flaschen Wein dir reinzuknallen, irgendwie auf einer öffentlichen Veranstaltung, während ein Presseteam da ist, zeigt auch einfach, dass du keinen Selbstrespekt hast. Und er kriegt ja auch, wenn ich mir das online angucke, relativ relativ viel Feuer von rechts. Also so, er wird ja auch irgendwie so als Boomer, irgendwie der irgendwie seinen Hosenstall nicht unter Kontrolle hat, irgendwie bezeichnet. Also es sind nicht Aussagen von mir, sondern das sind Aussagen seiner eigenen Verbündeten.
Ja, weil er halt aus dieser Reihe der elitären Rechten, wie Sunny sagen würde, mit Schneid, ja, halt eben mit so einer Aktion halt raussticht und sich dadurch natürlich nicht beliebt macht, auch bei seinen eigenen,
ja, also Mitläufern. Was bis auf den Zahnstand unterscheidet denn diesen Zwickauer, der dachte, ich bin Moderator von TAF?
Genau.
Und
genau,
Olli Flash.
Genau.
Da ist ja kein ähnliches Prinzip.
Ja, ja. Also so besoffen rumwandern.
Oder der Mann, der dir auf der Demo ins Gesicht greift.
Genau.
Auch ein ähnlicher Schlag.
Ja. So, er hatte jetzt ja in einem Video gefordert, dass ich irgendwie mich mit ihm, dass ich mich stellen soll ihm. Und ich frage mich so, also so, was?
Wie? Das Video habe ich gesehen, wo er auch gesagt hat, wenn du ein Mann bist, machst du noch eine Reportage über Links. Da kommen wir später auch noch
genau
zu. Genau.
Okay.
Machen wir nächste Frage?
Genau. Beduistisch fragt, gab es auch Momente, die dich positiv überrascht haben?
Da haben wir jetzt schon viel drüber geredet. Also erstmal diese positive Überraschung, dass ein Rechtsextremer auch ein Mensch sein kann, der auch menschlich handelt. Im Gegensatz, also auch wenn Sunny davon wenig sehen lassen hat. Das hat mich positiv überrascht. Was mich auch positiv überrascht hat, war dann, dass meine Gesprächspartner diese Nähe zugelassen haben. Also sie hätten ja auch zumachen können. Sie hätten sich auch nicht auf mich einlassen können. Ja. Das hat mich wirklich überrascht. Und natürlich, was man jetzt vielleicht auch mal sagen sollte, ist dieses internationale Feedback, die internationale Reaktion auf unseren Film sorgte natürlich bei uns allen für eine positive Überraschung.
Ja, hat uns sehr überrascht. Gerade besonders Washington Post.
Hier irgendwie Spanien, El Pai, ich kann es nicht aussprechen, El Pais. Das ist, glaube ich, eher Brasilien. El Pais. Ich krieg's nicht raus. Also, dass eben die alle darüber geschrieben und berichtet haben.
Ja, also das Feedback hat uns alle sehr positiv überrascht.
Und um ganz ehrlich zu sein, es hat mich auch sehr positiv überrascht, dass Spiegel, Süddeutsche Zeitung und FAZ, die eher dafür bekannt sind, alles Kacke zu finden, was auf ProSieben läuft, dass das lobend erwähnt wurde. Da ist es, aber das ist so eine reine journalistische Eitelkeit. Das ist dem Zuschauer ja total Schnuppe, ob Spiegel, FAZ und Süddeutsche das gut finden. Das kann man sehr schön am Tatort verfolgen. Zum Beispiel, wenn ein Tatort auf Spiegel gut besprochen wird, ist er meistens unfassbar schlecht. Und wenn ein Tatort schlecht besprochen wird, ist er oft sehr gut. Also du siehst, die Kritik in den Medien spielt für den Zuschauer, für den Rezipienten keine große Rolle.
Ariane Hochs fragt, hatte ich diese Szene versucht zu überzeugen?
Nee, das hatten wir ja auch schon, habe ich auch schon ein bisschen erklärt im Vorfeld jetzt. Sie haben es gar nicht erst versucht, weil sie wussten, was meine Haltung ist. Und sie wussten, ich will ihnen nicht etwas entlocken, sondern ich will wirklich wissen, was beweg dich. Ich wollte nicht von ihm irgendwelche Holocaust-Leugner reinhören. Ich wollte nicht, dass die irgendwie Sieg Heil oder sowas sagen. Ich wollte wirklich wissen, Sunny, du bist jetzt mal für die Zeit des Gesprächs ein Rechtsextremer, aber du bist auch Sunny, der 17-Jährige bzw. 18-Jährige aus Sachsen. Erzähl mal. Kam der aus Sachsen? Ja. Thüringen? Sachsen?
Ich Zwickau. Weiß,
Sachsen.
Zwickau ist?
Sachsen.
Sachsen.
Ja. Und deswegen gab es nie den Moment, dass, also manchmal war dann irgendwie so, Thilo, hast du dir nicht auch mal Gedanken darüber gemacht? Und meistens hatte ich dann ein Argument, ja, habe ich, aber es lässt sich ja belegen dadurch oder widerlegen damit. Also so deswegen, oder bestätigen. Es ist jetzt nicht so, dass es alles, was sie sagen, lässt sich irgendwie widerlegen oder irgendwie als falsch darstellen. Aber wenn Sunny dann zum Beispiel sagt, was ist für so ein Beispiel, er findet, dass die deutsche Sprache versaut wird durch die Gendersternchen. So, dann kannst du das auch bestätigen, ohne dass du eben ein Rechtsextremer bist. Ich bin nicht der Meinung, dass es so ist, aber es gibt sehr, sehr viele Menschen, auch ab einer bestimmten Generation, die sagen, ja, Gendersternchen nerven mich. Mein Argument ist dann immer so, wo stört dich denn das Gendersternchen? Also, was ist dein Berührungspunkt damit? So, das ist das
auch. Die Leute auch gestört, dass sie sich anschneiden müssen, wenn sie Auto fahren.
Genau. Also, allerdings stirbt man jetzt nicht, wenn man auf Gendersternchen verzichtet, auf der A10.
Aber was wir auch aus dem Film mitgenommen haben, dass Sprache extrem wichtig ist und dass man Sprache auch entwickeln muss und anpassen muss und mit der Zeit gehen muss. Die Sprache
das muss man auch ehrlicherweise mal zugeben. Die ersten Interviews, die ich geführt habe, waren furchtbar, weil ich natürlich immer in diesen Reflex gefallen bin, die Leute davon zu überzeugen, die sind Idioten. So, ich musste auch mich erst an meine Gesprächspartner gewöhnen. Ich musste auch erst mal aufhören, sie immer sofort in den Streit reinzugehen, sondern erst mal ausreden lassen. Und das habe ich über den Verlauf dieser Recherche gelernt und wird in den nächsten Recherchen angewandt werden. Bestes Beispiel ist der Armutsfilm, der jetzt Montag kommt. Die Art, wie ich mit meinen Protagonisten in diesem Film, der heißt nicht Armutsfilm, das ist der Arbeitstitel von ProSieben. Der Film beschäftigt sich nämlich damit nicht mit zwingend mit Armut, sondern mit der Bedrohung durch Armut, weil was ja sehr gefährlich in unserer Gesellschaft ist. Aber die Gespräche, die ich geführt habe, habe ich nach ganz vielen Nazi-Interviews mit meinen Protagonisten geführt. Und ich hatte eine ganz andere Geduld und eine ganz andere Ausdauer, mit den Leuten zu reden. Und das war ganz seltsam, weil manche Gespräche haben nur 20 Minuten gedauert und ich war dann immer total überrascht, wie ist jetzt schon vorbei. Ja, komm, wir gehen mal zum nächsten Ort und unterhalten uns da weiter. Mhm. Das war dann für mich so wie kein richtiges Interview, weil ich eben nicht 3 Stunden mit dem Protagonisten gesprochen habe. Aber du, Kaspar, kennst es ja. Du bist, glaube ich, jetzt auch ganz froh, dass du nicht mehr 3-stündige Gespräche transkribieren musst, glaube ich.
Ja, also das ist mit Abstand, war mit Abstand die nervigste Arbeit, die ich hier machen musste.
Aber 3-stündige Nazi-Interviews aber, transkribieren. Du musst, aber wichtig, dieser Schnitt im Film ist nur möglich durch diese genauen Transkripte, die du eben unter anderem mit anfertigst. Das ist
halt so eine richtig schöne Volo-Aufgabe.
Ja, natürlich.
Wann hast du das letzte Mal einen Text transkribiert?
Noch nie. Ich habe noch nie einen Text transkribiert. Also so, pass auf. Also ich habe, glaube ich, im Volo selber auch Interviews per Hand transkribiert, aber ich glaube, im zweiten Volo-Jahr habe ich einfach einem Studentenfreund 50 Euro gegeben und gesagt, transkribier mir das mal. Weil ich einfach zu faul war, nicht mit Geld umgehen kann.
Das ist ein guter Tipp.
Und da, ich hatte ja auch, als Volo hatte ich wirklich einfach auch keine Kohle, weil es ist entweder Zugtickets draufgegangen oder jemand musste mir ein Interview transkribieren, weil ich einfach dieses Transkript so lästig fand.
Ja.
Dass ich dann so, weil es hat ja auch, da ist ja keine journalistische Arbeit im Transkript.
Das ist halt einfach stupides Unterschreiben.
Genau. Ja. Und dann kannst du ja an dem Interview feilen, wenn du das Transkript bekommen hast. Ja. Und ich habe das, glaube ich, sehr wenig Interviews in meinem Leben transkribiert, aber aus purer Faulheit. Und weil ich eben dachte, ey, dann nehme ich halt einen Fuffi und irgendwie, dann macht mir das ein Kumpel und transkribiert mir das. Jetzt habe ich einen Volontär namens Kaspar.
Die nächste Frage ist die Frage, die mit Abstand am häufigsten gestellt wurde. Wir haben jetzt nur eine Frage rausgesucht, weil sonst musst du alles 3-4 Mal erzählen. Yvonne Asamoah fragt, wirst du oder das Team seit der Veröffentlichung bedroht und wie geht ihr damit um?
Da will ich nicht ganz ins Detail gehen, einfach aus Sicherheitsgründen. Die Sache ist die, dass wir gerechnet haben mit dem Schlimmsten, mit schlimmsten Bedrohungen von irgendwie NSU 2.0 bis irgendwie persönliche Morddrohungen per E-Mail unterschrieben mit. Aber es ist nicht so. Also so, wir kriegen kaum Bedrohungen. Ich werde halt so ein bisschen beschimpft auf Twitter. Es gibt jetzt so eine, es gibt so Debatten, die ich nicht als Bedrohung werte, sondern als vernünftige und richtige Debatte zu allem, was diesen Film betrifft und auch die handelnden Personen. Und aber so richtige Bedrohungen, wie wir es erwartet haben, nee. Und wir vermuten dahinter als Team, der Grund dafür könnte sein, dass wir eben nicht denunziert haben. Also wir haben nicht unsere Rolle benutzt, um unsere Gesprächspartner zu denunzieren, als Trottel oder Idioten darzustellen, sondern wir haben einfach ganz sachlich berichtet. Und da verpulvert die Bedrohung, weil es lässt sich schwer einen Vorwurf in unserem Film finden, den man an uns stellen kann. Also da ist ja eine Frage, die kommt dann auch gleich. Das ist der größte Vorwurf. Wollen wir die gleich als nächstes beantworten?
Ja, muss mal gucken, auf welchem Platz ich die habe. Damit ich sie dann streichen kann.
Ich kann sie schnell sagen. Einfach. Ja, also sehr oft kam eben mit so einem Mimimi-Unterton, ihr müsst jetzt auch was über Linksextrem machen. Und ich wurde das auch sehr, sehr oft gefragt. Online, E-Mails, irgendwie, also wirklich auf verschiedensten Kanälen hat mich dieses erreicht. Du musst jetzt aber echt mal über die echte Gefahr in Deutschland reden, Linksextrem. So, und dann sage ich vehement, nein, muss ich nicht. Wenn ich einen Film über rechtsextreme Strukturen in Deutschland mache, heißt das nicht, niemals, dass ich auch einen Film über linksextreme Strukturen machen muss. Insbesondere, weil das bedeuten würde, ich würde Linksextremen gefährlicher machen, als sie sind und Rechtsextreme weniger gefährlich machen, als sie sind. Ich kann dafür so ein Beispiel nennen. Stell dir vor, du sitzt im Arbeitszimmer und musst morgen deine Steuererklärung abgeben. Ganz wichtig. Sonst musst du ins Gefängnis oder 100.000 Euro Steuern nachzahlen. Ganz furchtbar. In der Küche ist Unordnung. Wenn ich mich jetzt entscheide, die Küche aufzuräumen, bleibt die Steuererklärung trotzdem noch liegen. Und die Gefährlichkeit der Steuererklärung und die Bedrohung ist auch da. Also es steht in keinem Zusammenhang, einen Film über Linksextreme und Rechtsextreme zu machen, steht in keinem Zusammenhang. Außer, dass du auch unsere Arbeit würden wir disqualifizieren, wenn wir jetzt einen Film über Linksextreme machen würden. Ey, wir hätten über Linksextremismus einen Film machen können, ohne Frage, aber das drängendste Problem, und das betont ja nun auch Herr Kramer und viele, viele Gesprächspartner und die unzähligen Opfer in Deutschland, also über 200...
Die Statistiken sprechen ja auch dafür.
Drängende Problem unserer Demokratie und in unserer Gesellschaft ist Rechtsextremismus. Und dann mache ich natürlich einen Film über Rechtsextremismus und mache schon gar nicht danach einen Film über Linksextremismus mit dem Argument, ich habe ja jetzt auch einen Film über Rechtsextremismus gemacht. So, mache ich nicht. Wäre die Statistik umgekehrt, hätten wir irgendwie unzählige, unschuldige Opfer, die irgendwie ermordet wurden, irgendwie mehr als 200 Menschen seit 1990 durch Linksextreme, hätte ich wahrscheinlich einen Film über Linksextreme gemacht. Und wenn es nur ein Opfer durch Rechtsextreme gibt, was keine gebriefte Zahl, sondern nur als Beispiel, um das Verhältnis zu zeigen. Also, liebe Hörer und liebe Hörerinnen, wenn ihr in Diskussionen euch befindet und da eben dieses Argument kommt, aber die Linksextremen, oder wenn ihr selber davon überzeugt seid, aber die Linksextremen, das Argument ist valide, aber es lässt sich nicht mit Rechtsextremismus in Einklang bringen. Es hat nichts miteinander zu tun. Du kannst dich mit beidem beschäftigen, du kannst aber auch beides nicht in ein Verhältnis setzen. Herr Kramer hat im Interview, was nicht im Film vorkommt, was sehr Interessantes gesagt. Er sagt eben auch, nee, Leute, Rechtsextremismus, das ist unser großes Problem. Darum müssen wir uns kümmern. Er sagt aber eben auch, die linksextreme Szene radikalisiert sich stärker, weil die rechtsextreme Szene so ultra radikalisiert ist. Also sie bewaffnen sich eben jetzt an, also in Anführungsstrichen auch, weil die Rechtsextreme so gewalttätig ist. So, und wenn man das mal bedenkt, in welchem Kontext sollte ich dann über Linksextreme reden? Also ich rede dann über die, in Anführungsstrichen, große Gefahr für unsere Gesellschaft durch Linksextreme. Und dann kommt vielleicht raus, oh, die sind so gefährlich, weil sie eben Angst haben und kämpfen gegen Rechtsextreme. So. Also man, das ist alles etwas komplizierter, als zu sagen, macht mal was über links, ihr habt jetzt auch über rechts geredet. Und ich kann auch wirklich jeden warnen, in einer Diskussion es als Argument zu nehmen. Man kann, ich wiederhole es nochmal, über Linksextremismus diskutieren, debattieren. Man muss, genauso wie bei Rechtsextremismus, zwischen rechts, konservativ, rechtsextrem, rechtsradikal unterscheiden. Und genauso muss man das auch bei links machen. Wer irgendwie die Linke wählt, ist kein Linksextremist. In der Welt der Rechtsextremen ist man das automatisch. So, also man ist automatisch ein Linksextremist, wenn man die Linke wählt. In vielen Pegida-Demonstranten ist man, wenn man die Linke wählt, sofort irgendwie ein Zündler, der auf dem G20 einen Mercedes anzündet. Ist das Gleiche. Und diese Differenzierung ist da genauso wichtig, wie sie auch bei rechts wichtig ist. Aber nochmal, es hat nichts miteinander zu tun, außer dass es sich vielleicht anstiftet. Und vor allem als Journalist ist es für mich in keinster Weise irgendein Anlass, einen Film über Linksextreme zu machen, weil ich einen Film über Rechtsextreme gemacht habe. Puh.
Melanie Apfler fragt, war es schwer für dich, so ruhig zu bleiben bei den Interviews? Hashtag Respekt an dich für diese Sendung.
Nein, es war nicht schwer für mich, so ruhig zu bleiben, weil ich auch schon gesagt habe, am Anfang bin ich eben nicht ruhig geblieben und ich habe aber dann irgendwann gemerkt, ich muss ruhig bleiben. Und ich gelte auch eher als ruhigerer Typ. Man glaubt es kaum, Kaspar kann es vielleicht bestätigen. Mhm. Also ich bin jetzt nicht der Lauteste. Ich suche natürlich gerne den Mittelpunkt. Diesen Narzissmus hat man automatisch, wenn man irgendwie das Bedürfnis hat, seinen vor die Kamera zu treten. Aber ich bin jetzt keiner, der irgendwie mit dem lautesten Argument versucht, den anderen davon zu überzeugen, dass er Unrecht hat. Ich habe mich da aber auch verändert. Also ich war vor 10 Jahren anders. Also meine Freunde von vor 10 Jahren würden sagen, ey, Thilo war immer der Lauteste in der Gruppe, hat immer versucht, alle zu überstimmen. Nun werde ich aber auch älter. Und die interessante Frage ist natürlich, wie hätte ich die Doku gemacht, wenn ich jetzt so 27 gewesen wäre? Wie würde ich dann mit denen umgehen? Wäre ich dann immer noch der Ba-Ba-Ba-Ba, der Schreier und Überzeuger? Oder wäre ich dann eben so zuhörend, wie es jetzt war? Wahrscheinlich nicht.
Das ist wahrscheinlich abhängig davon, wie deine politische Orientierung mit Ende 20 war.
Genauso wie heute.
Ich
glaube, ich bin mit Ende 20 der SPD beigetreten.
Ah ja, okay. Ja. Ja. Na dann hättest du den Film wahrscheinlich ähnlich angegangen. Nadine Bro fragt, kann der AfDler für seine Aussagen rechtlich belangt werden?
Ich bin kein Jurist, ich bin kein Rechtsexperte. Wir haben aber in den letzten Tagen verfolgen können, dass er bereits rechtlich belangt wurde durch seine Äußerungen. Das war, glaube ich, ein SPD-Politiker.
Genau, ein SPD-Politiker hat ihn angezeigt wegen Volksverhetzung.
Genau. Also dazu weiß ich zu wenig, aber er wurde eben jetzt, dass die Aussagen, die er trifft, sind volksverhetzt.
Ja.
Was wollte ich sagen? Genau. Aber es scheint so, dass man ihn deswegen auch belangen kann.
Ja.
Mehr weiß ich dazu aber nicht.
Bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt.
Ich auch. Ich bin sehr gespannt. Ja.
Gibt es spezifische Unterschiede zwischen Rechten in West- und Ostdeutschland?
Es gibt tatsächlich spezifische Unterschiede. Dazu empfehle ich das Buch von meinem Kollegen Christian Fuchs, das Netzwerk der neuen Rechten. Da wird es sehr genau erklärt, wie die Unterschiede sind. Man hat, wenn man mal so einen interessierten Blick in die ostdeutsche Szene wirft, hast du oft in den Anführerpositionen westdeutsche Rechtsextreme, die rübergemacht haben, also zu uns in die Zone. Und die Verführten, was sie nicht entschuldigt als Verführte, sind dann doch oft irgendwie so Bomberjackendorfis oder eben solche Leute wie Sunny Kujat. Also zum Beispiel, man muss auch mal die Rolle betrachten zwischen Sunny Kujat und Alexander Depp Toller. Also so, wer nimmt da wie Einfluss auf wen? Und die bis jetzt, also die sagen wir mal, die neuen Bundesländer, die auch gar nicht mehr so neu sind. Da ist es sichtbarer, auch im Stadt- und Straßenbild. Und im Westen ist es älter vor allen Dingen. Also die Szene ist viel, viel älter, habe ich das Gefühl. Und nicht so sichtbar. Und die Gründe dafür, die lassen sich in unzähligen Magister- und Masterarbeiten in Deutschland nachlesen.
Nochmal Ariane Hochs fragt, hat sich Sunny nach der gestrigen Ausstrahlung noch bei dir gemeldet? Gestrig ist sie ja nicht mehr.
Hat er nicht. Aber wir haben zu all unseren Protagonisten, also jedem, außer dem AfD-Politiker, haben wir nochmal Kontakt aufgenommen und mit ihnen gesprochen, ob alles okay ist, ob es ihnen gut geht. Weil, wie gesagt, wir dürfen nicht vergessen, es sind Menschen. Und jemandem wie Sunny oder Alexander de Toller oder einer Lisa den Tod zu wünschen, ist einfach nicht angebracht. Niemals. Absolut. Man wünscht niemandem den Tod an den Kopf. Also ich meine, heute kam raus, Donald Trump hat Corona. Und natürlich denken ganz viele, aber selbst Donald Trump darf man nicht wünschen, dass es ihm sehr schlecht durch Corona geht. Es ist ein Mensch. Punkt. Aus. Du kannst den Menschen scheiße finden, aber den Tod oder Schmerzen oder Leid wünscht man einfach keinem Menschen. Und ich finde Donald Trump extrem scheiße. Also es ist einfach ein Kackpolitiker, der die ganze Welt in Unruhe stürzt, sein eigenes Land, das ich wirklich mal mochte. Aber dieser Präsident hat dazu geführt, dass ich kein Bedürfnis mehr habe, in dieses Land zu fahren alleine. Privat. Als Journalist würde ich immer noch hinfahren.
Ja, geht mir ähnlich. Also ich bin auch noch aufgewachsen in einer Zeit, wo Amerika noch so das Land war, wo man hin wollte. Ich wollte ja immer Film machen und habe mich auch schon mit 12, 13 so in Hollywood gesehen und fand das alles total faszinierend. Aber das Land hat einfach wahnsinnig an Faszination verloren. Ja. Und unter anderem durch Trump und seine Art, dieses Land herunterzuwirtschaften. Ja, Lilly EZ fragt, wie groß war die Crew, die an der Doku mitgearbeitet hat?
Also es waren, wie gesagt, zeitweilig, es waren nicht immer fast zwischen 8 und 10 Redakteure, aber es war dann die Höchstbesetzung. Das Kernteam waren so 5 Leute. Und das ist ja wirklich auch generell, die Redaktion ist ja der kleinere Teil des Ganzen. Dazu zählt ja dann noch der Schnitt, dazu zählt irgendwie die Bildbearbeitung, dazu zählt die Tongeschichte. Dann kannst du ja auch die ganzen Leute vom Sender dazu zählen, die ja auch mitarbeiten. Ja. Also es waren wirklich, also eine mittlere zweistellige Zahl war an diesem Film letztendlich beteiligt.
Wie viel Einfluss hat die IB/Sellner in Deutschland?
Das ist auch ganz faszinierend, dass die IB, die ich bewusst so nenne, um mir nicht noch mehr Plattformen zu bieten, und Sellner mit dem kleinen Anführer dieser Bewegung in Europa, gefühlt einen riesigen Einfluss hatte. Wenn man aber davon ausgeht, dass eine kleinere dreistellige Anzahl von aktiven IB-Mitgliedern spricht, Europa, ich glaube deutschsprachiger Raum, stellst du fest, okay, die sind ja gar nicht groß. Also haben sie dadurch auch keinen Einfluss. Sie machen einfach unfassbar viel Lärm, weil sie gemerkt und gelernt haben und lange Zeit vorbereitet, dass man eben so auch Leute erreichen kann, indem du eben keine aggressive Sprache wählst, indem du dich versöhnlich zeigst mit Andersdenkenden, was aber nicht wahr ist, weil im Kern nämlich, im Hintergrund sind es halt auch in Deutschland auch ehemalige NPDler, die eher dafür aufgefallen sind, dass sie Dummheiten und Hassheiten verbreiten, sind jetzt plötzlich bei der IB. Also die Leute sind die gleichen, eben nur in einem recycelten Kleid der Hässlichkeit.
Ja, also die sind die Ersten, die probiert haben, die ganze Ideologie so ein bisschen zu modernisieren und in einem anderen Gewand darzustellen.
Popkultur.
Ja,
die haben Popkultur, so aus rechter Ideologie haben die so Popkultur gemacht.
Ja, und das YouTube-Videos mit coolen
Rap. Ja. Ja. Auch einladen, dann kam dann jetzt Chris Ares, der glaube ich letzte Woche ausgestiegen ist aus der Szene, tritt dann bei Sellner, neben Sellner auf, es gibt irgendwie, Sellner kommt zu einem Konzert, also das ist ja so ein Netzwerk, was das Gefühl vermittelt nach außen, dass sie riesengroß und vor allem einflussreich sind. Ja. Was die Wahrheit ist, sie sind winzig klein und haben keinen Einfluss.
Ja.
Das ist so wie diese Musikrichtung. Da gibt es eine ganz tolle Musikrichtung, die heißt Intelligent Dance Music. Der bekannteste Vertreter dieser Musikrichtung ist FX Twin. Und Intelligent Dance Music, also IDM, nicht EDM, sondern IDM. Mhm. IDM kennzeichnet sich dadurch, dass sie nicht unbedingt intelligent ist und man sehr schlecht dazu tanzen kann. Und so ein bisschen ist die IB. Die große, einflussreiche IB mit viel Macht ist sehr klein und hat eigentlich keine Macht.
Ja.
So.
Ja. Das haben ja auch viele der unserer Protagonisten gesagt, dass die IB eigentlich tot ist.
Ja, also viele Gesprächspartner selbst aus den rechten Zirkeln haben gesagt,
IB hat
keinen Einfluss, hat keine Macht, ist tot. Hat den Sprung in den Einfluss nicht geschafft.
Ja.
Ich meine, woran man sich immer erinnern würde, ist, warum hat Martin Sellner vom Attentäter von Christchurch aus Neuseeland Geld überwiesen bekommen.
Ja.
Das ist das, was hängen bleibt.
Ja.
Dass dieser Mann offensichtlich mit Rechtsterroristen sogar zu tun hat.
Ja.
Lustigerweise habe ich das Gefühl, wir reden seit Stunden. Ich finde das sehr interessant, aber wir reden gar nicht so lange. Es sind gerade mal so 43 Minuten.
43 Minuten?
Ja.
Das geht ja noch.
Und haben wir noch eine Frage?
Ja, wir haben noch einige.
Okay.
Also ein bisschen Zeit musst du dir noch nehmen.
Ja, mache ich. Aber ich meine, wir können ja wieder dieses leere Thilo Mischke versprechen. Wir machen dazu unbedingt noch eine zweite Folge.
Naja, genug Futter haben wir.
Ja. Also das kann ich auch noch mal erzählen. Als ich diese Frage bei Instagram gestellt habe, stellt mir eure Fragen. Ich glaube, ich habe so 2000 Fragen bekommen und die Auswahlmethode dieser Fragen war nicht etwa journalistisch und sauber, sondern ich habe mit meinem Finger so hochgescrollt auf meinem Telefon und immer einen Screenshot gemacht, einfach per Zufall.
Plop, plop, plop. Also es war eher eine zufällige
Auswahl der Fragen.
Kommen wir zur nächsten. Digitalfabrikation fragt, wie spielt QAnon in diese rechten, in diesen rechten Mix in Deutschland rein?
Das ist ganz erstaunlich, dass wir so beknackte Verschwörungstheorien, wo so irgendwelche Kindernieren ausgesaugt werden, damit Präsident Biden irgendwie sich so Adenochrom, ja, also so Xavier Naidoo-Quatsch und so.
Quatsch, genau.
Verjüngungsblut. Bei den Protagonisten, die ich getroffen habe, überhaupt keine Rolle. Und ich zitiere jetzt einfach mal Alexander de Tolle auf diesem tollen Gespräch, was wir geführt haben auf der Corona-Demo in Berlin, was im Übrigen von den Anhängern dieser QAnon-Bewegung und auch von all diesen Verschwörungstheorien heimlich gefilmt wurde, dieses Gespräch. Und jetzt möchte ich euch mal ein Beispiel geben für das Wahrheitsempfinden dieser Menschen. Wir wurden heimlich dabei gefilmt, wie de Tolle und ich uns unterhalten auf dieser Demo, und dann wurde ein TikTok-Video hochgeladen, was auch gar nicht wenig Views hatte, auf dem drauf stand: Die Mitarbeiter vom ZDF, hier in grün getarnt, unser Kameramann hat ein grünes T-Shirt angehabt, unterhalten sich, sprechen sich mit den Störern ab. Und das war dann die Wahrheit.
Ja.
Also wir, die ProSieben-Reporter, haben einen Protagonisten in unserer Doku getroffen,
ja,
unterhalten uns mit ihm und wurden von den Besuchern dieser wahrheitssuchenden und von der Wahrheit überzeugten Menschen als ZDF-Mitarbeiter identifiziert, die sich in grün getarnt haben und mit einem Störer absprechen, damit wir die Bilder haben von Rechtsextremen, genau, auf diesen Demos.
Also wir haben die Nazis eingeschleust,
genau,
und filmen nur sie ab, damit wir ein einheitliches Bild haben.
Und
sehr schön.
Ihn habe ich auch gefragt auf dieser Demo, meine so, was hältst du denn von diesem ganzen, was hier so proklamiert wird, und er dann so, ja, ich gucke mir das mal an, aber also jetzt zu nehmen, also ist, nee, also jetzt hier, also. Das war seine Reaktion. Also ich habe ihn aber allerdings auch gefragt, als er neben der brasilianischen Bauchtanzgruppe, dem Volkslehrer und irgendwie Krapfenverkäufern stand, die irgendwie eine Gay Pride Flagge schwenkten, gefragt, wie er, das ist ja eigentlich für ihn, das ist ja jetzt hier schon eine Therapiestunde, so. Ich meine, mehr Toleranz geht ja nicht, wenn alle Leute gleichzeitig miteinander diskutieren. Und dann aus Verzweiflung so, also ich bin bekannt dafür, Toleranz zu sein.
Okay, Romano Safran fragt, warum verbietet man nicht solche Merchandise-Produkte?
Das ist eine interessante Frage, und diese Merchandise-Produkte werden auch verboten. Also wenn ihr mal sowas findet auf der Straße, so ein Aufkleber oder so ein Beutel seht oder so, dann müsst ihr mal darauf achten, dass es, die sind so seltsam, sehen die auch aus, da, weil sie immer ganz knapp vorbeischrammen an der Gerichtbarkeit. Früher zum Beispiel, als jemand, der früher tatsächlich auch in der linken Szene unterwegs war, also ich habe tatsächlich mit 16 versucht, Marx zu lesen, aber nur um Frauen beeindrucken zu können, nicht um wirklich Marxist zu werden, und dadurch rutschte man automatisch so ein bisschen in diese linkere Szene rein. Mhm. Da gab es ein ganz beliebtes Motiv, dieses, was es auch in diesen Kaugummi-Verpackungen gab, es ja immer dieses Kaugummi in Papier spucken, Papier zusammenknüllen und in den Mülleimer werfen. Mhm. Und dieses Bild von dieser stilisierten Figur, die etwas in den Mülleimer wirft, wurde mit einem Hakenkreuz gemacht.
Mhm.
Das wurde verboten. Dieses linke Motiv wurde verboten, weil eben ein Hakenkreuz sichtbar war.
Ja.
Die Umgehung des Verbots ist, dass das Hakenkreuz heute halb in diesem Mülleimer steckt. Also dass es nicht ganz sichtbar ist, sondern nur zur Hälfte erkennbar ist.
Ja.
Und das macht die rechte Szene genauso mit all ihren Beuteln und Tüten und Aufklebern und Heften. Und deswegen heißt das Heft auch nicht I Love Natursekt oder I Love Nationalsozialismus oder I Love Nationaler Sozialist, sondern das heißt eben NS.
Also genau das, was Brück im Film argumentiert, daran scheitert, dass in der Justiz, dass es halt eben nicht verboten werden kann, weil da eben nur 6 Buchstaben
stehen.
Und
ich finde das auch vernünftig, dass nicht alles sofort verboten wird. So, und ich habe auch was ganz Interessantes gelernt. Ich war zum Beispiel jemand, der früher sehr gerne Wolfenstein 3D gespielt hat. So, ich habe dieses Videospiel geliebt. Und in diesem Videospiel gab es Hakenkreuzflaggen. Und es wurde indiziert wegen dieser Hakenkreuzflaggen. Und auch die Neuauflagen dieses Spiels mussten die Hakenkreuzflaggen entfernt werden. Und ich habe dann immer gesagt, das ist doch Quatsch. Mittlerweile ist tatsächlich der Rechtsstand so, dass in Videospielen Hakenkreuzflaggen im Kontext gezeigt werden dürfen. Also dieses Verbot wurde aufgehoben. Und ich habe ich glaube, Herr Kramer hatte mir das erzählt, oder irgendjemand im Rahmen der Recherchen, die Hakenkreuzflagge ist nicht verboten, weil die Zeit verboten ist oder weil die Typen irgendwie, weil die Fahne böse ist, sondern es ist verboten, um die Opfer zu schützen. Mhm. Damit nicht jemand sich eben irgendwie am 27. Januar, am Holocaust-Gedenktag, am internationalen, aus Spaß eine Hakenkreuzflagge vors Fenster hängt, damit nicht Leute mit Hakenkreuzen durchs Brandenburger Tor laufen, weil wenn sie nicht verboten wäre, würden das Splitterparteien wie die Rechte oder der dritte Weg machen, damit eben die Menschen, die darunter so gelitten haben, nicht verletzt werden. Und das finde ich ein ganz interessanter Gedanke. Also jeder, der auch in der Debatte, das ist eine häufig geführte Debatte, dieses, die Hakenkreuzflagge kannst du doch erlauben, also solche Geschichte, ist doch schon so lange her. Wenn man das aber aus der Opferperspektive betrachtet, dann versteht man es ein bisschen mehr. Und da wären wir auch wieder bei diesem Thema, was so wichtig, bei der ganzen Debatte über Rechtsextremismus ist, Empathie. Wir müssen empathisch bleiben. Im Gespräch mit Rechtsextremen, aber auch eben zu den Opfern, da logischerweise. Und es darf Verbote geben, wenn die Empathie auch gestört ist und nicht nur die Demokratie. Und ich finde dann, das Argument kann man gelten lassen.
Das wäre eigentlich ein wunderschönes Schlusswort gewesen. Aber wir haben noch ein paar Fragen.
Ja, machen wir weiter.
Designerstück fragt, wie geht man am besten mit AfD-Sympathisanten um, beziehungsweise kommt bei ihnen ins Gespräch? Gute Frage.
Das ist ganz kompliziert. Also, wenn diese AfD-Sympathisanten sich, und das ist auch eine Aussage von Herrn Wichmann aus unserem Film, der bei Exit in der Aussteigerorganisation Exit tätig ist, es bringt nichts, auf eine AfD-Wahlveranstaltung zu gehen und irgendein AfD-Wähler dort irgendwie anzugehen und zu sagen, du bist ja ein Idiot, warum willst du denn so eine Scheißpartei, das sind doch alles Nazis. Das führt nur zu, dieser Wähler fühlt sich in seiner Aussage bekräftigt. Ja. Was aber unsere demokratische Verpflichtung ist von jedem, also wir haben ja auch eine Verantwortung, wir können die Demokratie nicht nur einfach so hinnehmen, sondern wie du schon gesagt hast am Anfang, du hast einfach darin gelebt, so ist es. Aber jeder von uns, der dieses Land, diese Gesellschaftsform, diese politische Form liebt, hat auch eine Aufgabe. Und die Aufgabe ist es eben, diese Demokratie zu verteidigen. Dazu muss er nicht zu irgendwelchen Waffen greifen, dazu muss er nicht irgendwie die Fäuste heben, dazu muss er sich nicht eine Fahrradkette nehmen und irgendwie auf Demos gehen. Er muss Leute in seinem Umfeld, in seinem persönlichen sozialen Umfeld ansprechen. Wenn er feststellt, da neigt jemand dazu, antidemokratische Einstellungen zu haben, da neigt jemand dazu, rechtsextreme Gedanken in sich zu tragen. Und es geht auch nicht darum, die Person davon zu überzeugen, dass diese Person dumm ist. Es geht auch nicht darum, die Person davon zu überzeugen, dass sie Unrecht hat, sondern auf diesen Menschen zugehen, dem Menschen zart erklären. Warum willst denn du das? Erklär es mir. Ich erkläre dir, warum ich so denke, warum ich denke, dass die Demokratie das Richtige ist. Und du erklärst mir jetzt, warum du dafür bist, dass andere Menschen leiden sollen unter deiner Einstellung. Weil deine Einstellung setzt voraus, dass Menschengruppen ausgeschlossen werden. Ganze Gruppen. Und dass Menschen unterdrückt werden. Erklär es mir einfach. Und ich will es verstehen. Nicht, ich will dich überzeugen, dass ich recht habe. Und das ist unsere Verantwortung. Und das ist das, wie wir mit diesen Menschen reden sollen. Also wenn wir Weihnachten am Armutstisch sitzen und der beknackte Onkel oder die blöde Tante plötzlich anfängt, irgendwie rassistische Sachen zu sagen, rechtsextreme Sachen zu sagen, dann leistet Widerspruch, aber so, dass der andere euch versteht. Nicht, dass der andere sagt, na, du bist ja sowieso ein Linker, sondern einfach, ich bin kein Linker, sondern ich bin dein Neffe oder deine Nichte. Heißt das, ist das das Verhältnis?
Ja.
So. Und ich möchte nicht, ich mache mir Sorgen um dich, lieber Onkel, liebe Tante, lieber Vater, lieber Oma, lieber Opa, ist ja egal wer, weil ich will, dass wir als Familie friedlich und friedvoll miteinander umgehen können. Und so erreichst du diese Leute und so musst du mit diesen Leuten umgehen. Und zwar jeder von uns. Und ich weiß, dass fast jeder von uns in unseren Familien gibt es solche Leute. Und wir dürfen sie nicht ausschließen, sondern wir müssen sie an uns ranholen, an uns randrücken und wir müssen mit ihnen reden. Und das halte ich für wichtig und zwar enorm. Das ist die einzige wirkliche, echte Waffe, die wir haben, ist Empathie. Und wenn wir die abstellen, dann haben wir verloren. Dann ist unsere Gesellschaft, dann entfernen wir uns immer weiter voneinander, dann werden die Leute immer mehr ausgegrenzt. Redet mit den Leuten, haltet die hunderten E-Mails mit Links zu YouTube-Videos aus, sagt, das ist okay, aber vergiss nicht, du verletzt mich und du verletzt andere, die du kennst, nicht mit dieser Einstellung. Und das hilft. Das ist schwer, das ist kompliziert, das braucht auch Vorbereitung, aber eine Demokratie ist auch ein kompliziertes Konstrukt, was kompliziert nur geschützt werden kann. Und wir müssen bereit sein, das zu machen. Und ich halte jeden an, das zu tun.
Ja, zu der Frage kann ich auch sehr die erste Folge unseres Spezials empfehlen mit Per Leo. Dabei geht es nämlich darum, wie man mit Rechten reden kann. Und ein guter Tipp, den er da hatte, ist nicht jemanden mit Argumenten zu befeuern, sondern in erster Linie erstmal Fragen zu stellen und zu gucken, was derjenige überhaupt zu erzählen hat.
Warum willst du das?
Genau.
Was fühlst du dabei?
Ja.
Wie kam es dazu, dass du sowas denkst? Du warst doch früher nicht so.
Ja.
So. Und nicht, ist doch totaler Quatsch.
Genau.
So. Meine Eltern wären im Übrigen wahnsinnig, weil ich in vielen privaten Gesprächen meinen Eltern genau so rangehe an Gespräche, egal was das Thema ist. Und die meinen so, meine Eltern sagen immer so, Beispiel ist, mein Vater regt sich immer auf über die Fahrradfahrer, die auf dem Bürgersteig fahren.
Mhm.
So.
Kann ich verstehen.
Der will dann immer so einen Stock irgendwie nehmen und in die Speichen vertraut hat, würde er sich nie trauen. Und dann frage ich meinen Vater nicht, sage ich zu meinem Vater nicht, aber Papa, das ist doch okay, wir haben hier keine Fahrradwege, sondern frage, Papa, warum willst du deine wundervolle Lebenskraft verschwenden dafür, dich über diesen Fahrradfahrer, der neben dir vorbeifährt, aufzuregen? Dann sagt er, naja, weil das egoistisch ist. Siehst du, Vater? Dann reg dich doch lieber über den egoistisch über in der Gesellschaft auf. Und dann sagt mein Vater meistens, deine Toleranz kotzt mich an.
Total Reboot fragt, wurde jetzt eigentlich mit der Antwort auch vorweggenommen. Was glaubst du, kann ein einzelner Mensch tun, damit es wieder bergauf geht? In seinem Umfeld anfangen, oder?
In seinem Umfeld anfangen. Das ist das Einzige, was wir, also das ist das Erste, was du machen kannst. Und da gibt's, es gibt ja verschiedene Stufen davon. Also zum Beispiel ein Politiker, der sich gegen Rechtsextreme einsetzt, der für den ist das subjektive Gefühl, meine Familie ist mein Kreis oder mein Stadt oder mein Bundesland. Also ja, spricht er zu seinen Leuten im Bundesland so emotional wie möglich, so wie wir es eben machen am Armutstisch. Also im Prinzip ist der Wunsch da, empathisch, offen und direkt den Menschen, die sich in deinem Umfeld befinden, bei denen du das Gefühl hast, dass sie antidemokratische Einstellungen haben oder rechtsextreme Einstellungen haben, ihnen die Hand zu reichen, anstelle ihnen die Faust zu zeigen.
Ja.
Mein Opa ist in den 30er Jahren auf die Straße gegangen für die SPD und hat sich geprügelt mit Braunhemden, hat ihn ins Gesicht geboxt. Es hat nichts gebracht. Wir konnten es sehen. Deswegen, zweiter Versuch. Geht auf die Leute zu, sprecht mit ihnen. Das ist so ein Top-Notch-Sport-Schlusswort.
Ja, aber ja, wir sind noch nicht fertig.
Mann!
Es sind noch drei Fragen und auch noch eine sehr wichtige und zwei persönliche.
Okay.
Chiara Borges fragt, wie kann ich mich journalistisch engagieren?
Das ist eine schwierige Frage. Das ist nämlich, wenn du von Anfang an jetzt anfängst, dich journalistisch zu organisieren, stellst du natürlich deine nicht erreichbare Objektivität. Es ist halt, der Wunsch ist da, dass wir alle objektiv berichten, aber es ist nicht möglich. Niemand kann objektiv berichten. Wir sind alles Menschen. Du kannst eben Reportagen schreiben. Du kannst, so wie ich, der sich journalistisch auch betätigt, eben Filme darüber machen. Also über das Thema berichten, ohne eine Scheu zu haben, ohne Leute vorzuverurteilen. Das ist, glaube ich, der Weg, den du als Journalistin gehen kannst. Du kannst bloggen. Du brauchst jetzt nicht irgendwie mehr so ein Magazin, für das du schreiben kannst. Mach einfach. Also so mach einfach und du wirst durch das Feedback, was du bekommst, gucken, ob du den richtigen oder den falschen Weg gehst.
Jetzt noch zwei private Fragen. Mhm. Maybe Est Loco fragt, mich würde interessieren, wie deinem Vater die Reportage gefallen hat.
Mein Vater hat, also ich habe ja gerade angedeutet, dass mein Großvater ein SPDler wirklich überzeugter SPDler war, der dafür auch ins Konzentrationslager gegangen ist für seine Einstellung. Hat tatsächlich geweint am Telefon, als er mich anrief. Und er meinte so, jetzt fange ich auch gleich an zu weinen. Mein Vater war so über alle Maßen stolz. Und das Feedback aus der Familie, also von allen Familienmitgliedern, war immer, deine Oma, dein Opa, die würden jetzt durchdrehen, wenn sie das noch sehen könnten.
Schön.
Und zwar nicht, weil ich eben versuche zu zeigen, wie dämlich sind die Leute eigentlich, sondern weil ich zeige, so müssen wir machen. So ist der Weg, so kriegen wir es vielleicht hin. Und deswegen war der so, also auch meine Mutter war ganz stolz. So, es war einfach so, spielte überhaupt keine Rolle, ob darüber groß oder klein berichtet worden wäre. Es war einfach, sie war stolz, dass wir diesen Mut haben. Es wurde ja auch oft gefragt, woher nimmst du den Mut, uns dagegen zu stellen. Es ist ja auch einschüchternd, diese Szene. Und das ist auch ein Mechanismus dieser Szene, dass sie versucht einzuschüchtern. Und das kann ich der Szene auch nicht vorwerfen, weil sie sich natürlich wehrt gegen das Verbot, diese Darstellung, dieses in die Ecke drängen. Aber mir war das egal. So, das gab auch nie so eine Angstsituation in der ganzen Zeit. Also es war von Anfang an klar, wir machen das. Wir müssen das machen. Das ist das Thema der Zeit. Das ist das Thema der Stunde. Und es ist wichtig, dass alle Seiten aufgeklärt werden. Und ich meine, durch diesen Film haben wir eben Nachrichten bekommen, in dem Leute, die AfD gewählt haben, gesagt haben, okay, es ist keine bürgerliche Partei. Durch diesen Film haben sich Leute bei uns gemeldet und auch bei Aussteigerorganisationen, die sagen, ich will raus. Das war, und damit haben wir etwas erreicht. Und ich betone nochmal, ein Staat, eine Demokratie darf rechte Kräfte haben, darf eine rechte Partei im Parlament haben, darf konservative, rechtskonservative Parteien im Parlament haben. Was sie nicht im Parlament oder im Bundestag haben darf, ist Rechtsextremismus. Das ist ein Tabu, besonders in diesem Land.
Ja, absolut. So, jetzt kommen wir zur letzten, absolut spannendsten Frage. Mit Abstand. 50858 fragt, woher kommt die Liebe zum Schwimmen?
Ich war in der DDR ein sehr nervöses Kind. Das ist eine schöne Frage. Ich würde sagen, das nennt man ADHS, was ich habe. Also ich habe auch, also wer mit mir zusammenarbeitet, weiß, wie groß die Schwierigkeiten von mir sind, mich zu konzentrieren auf eine Sache. Ich habe einen Weg gefunden in meinem Leben, damit umzugehen, indem ich halt einfach 400 Sachen gleichzeitig mache, um einfach mein Gehirn so lange zu beschäftigen, dass es einfach nicht mehr anders kann, als zu arbeiten. Und das ist vielleicht, glaube ich, nicht ganz gesund für die weitere psychische Gesundheit meiner Person, aber so ist nun mal mein Mechanismus, wie ich damit umgehe. Und meine Eltern waren allerdings verzweifelt, weil natürlich in der DDR gab es jetzt nicht irgendwie Ritalin für Kinder, die super ultra nervös sind und immer 1000 Sachen gleichzeitig machen wollen und nicht aufhören, Fragen zu stellen und irgendwie, ich möchte. Ich habe nie Mittagsschlaf gemacht. Ich war so schnell, ich heute rede, so schnell habe ich damals schon geredet. Ich habe irgendwie so, in der zweiten Klasse habe ich Bücher vorgelesen, weil ich mit meiner Langeweile im Kopf nirgendwo hin konnte. Ich musste irgendwas machen. Meine Eltern kamen auf die grandiose Idee, als außerordentlich unsportliche Menschen mich so in so Sportgruppen zu schicken. Und eine davon war Schach. Also ich spiele bis heute sehr ungern Schach, kann aber ganz gut Schach spielen. Hab dann in der ersten Klasse dann auch Schach gelernt gleich. Eine davon war Handball. Das habe ich direkt aufgegeben, weil einfach Teamsportarten sind nicht so mein Ding. Und eins davon war Schwimmen. Und Schwimmen habe ich geliebt, weil Schwimmen die einzige Sportart ist, die einzige Tätigkeit, die ich machen kann, bei der ich kein schlechtes Gewissen habe. Ich könnte doch was anderes machen. Und diese, bei Schwimmen ist ja körperlich anstrengend, wenn du es richtig machst. Ich denke an nichts anderes als Zug, Zug, einatmen, Zug, Zug, einatmen, Zug. Und das ist wie Meditation für mich.
Ja.
Und deswegen liebe ich Schwimmen so. Und eingeführt habe ich es wieder in meinem Leben vor 2,5 Jahren ungefähr, als nach der zweiten Staffel Uncovered mir die Haare ausgefallen sind vor Stress. Also ich hatte dann so kreisrunden Haarausfall. Ja, also die zweite Staffel, die erste und zweite Staffel von Uncovered war das anstrengendste, was ich je in meinem Leben körperlich einfach gemacht habe, weil wir sind direkt eigentlich im Anschluss nochmal 400.000 Kilometer geflogen und weil wir einfach ganz wenig Geld hatten, um Uncovered zu machen, bin ich halt auch als einziger aus dem ganzen Team 400.000 Kilometer Economy Class geflogen. Also wir konnten einfach, ich wollte jeden Pfennig benutzen, damit wir die Filme gut machen.
Aber spätestens bei Haarausfall durch Stress hatte doch der ein oder andere Psychologe dich schon auf einen Burnout diagnostiziert.
Ja, ich habe es ja nicht gemerkt. Ich war ja so glücklich. Es hat mich alles, bis heute macht mich ja jeder Drehtag, jede Geschichte, es macht mich ja wirklich von innen heraus ultimativ glücklich. Deswegen spüre ich diese Erschöpfung nicht. Die kommt meistens zum Ende des Jahres hin. Aber da habe ich ja diesen Psilocybin-Podcast, habe ich mal dazu gemacht. Da hilft dann immer so 3 Wochen lang, alle 3 Tage ein Käpselchen Psilocybin zu nehmen. In kleinster Dosierung und komme dann damit ganz gut zurecht. Und eben dann habe ich beschlossen, okay, ich gehe jetzt wieder schwimmen. Und das hat wirklich so, um dieses lustige Wort instantan mal zu verwenden, das hat augenblicklich, also instantan, geholfen. Also ich war dann sofort ruhig, was dazu ja führt für regelmäßige Hörer dieses Podcasts, dass ich an den bizarrsten Orten der Welt Schwimmhallen suche und in diese Schwimmhallen gehe. Mein Favorit ist bislang noch das Diplomatenhotel in Bagdad, wo ich mit einem 6-Wagen-Konvoi hingefahren wurde, damit ich schwimmen gehen kann. Also man kann fast ein Buch draus machen aus dem, wie findet Thilo seine Schwimmhalle? So, ich denke mal, wir machen bestimmt noch mal eine zweite Fragerunde.
Können wir gerne machen. Wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer das auch wünschen, du kannst ja noch mal so eine Instagram-Umfrage machen, ob das gewünscht ist.
Ja.
Ich gehe mal davon aus. Und deshalb,
Was ganz lustiger noch ein paar Side-Note aussuchen. Noch, als ich diese Frage gestellt habe mit Ja-Nein-Optionen bei Instagram, ob die Leute wollen, dass ich eine Fragestunde mache, war das ganz geil. Es war so 98% Ja, 2% Nein. Und dann habe ich mir mal die Neins angeguckt. Und das war dann so, ach Mensch, das sind ja sehr viele aus dem Spektrum.
Die kennt man.
Die kennen wir doch. Ja, vielen Dank.
Aber du kannst es sogar angucken, wer was.
Ja, man sieht es. Man sieht genau, wer Ja, Nein angeklickt hat. Also bei, da waren es wirklich ganz, ich glaube, 10.000 Leute haben die Abstimmung gemacht.
Ja.
Und dann konnte man wirklich, dann ist es zu viel. Aber bei den Nein, die Neins waren so wenig, dass ich mal dachte, ich gucke mir mal die Neins an. Und dann habe ich gesehen, ach Mensch, ich sage jetzt den Namen nicht.
Nee, nee.
Aber auch eine Person, die im Film auftaucht, hat Nein gestimmt. Eine Person, die im Film auch auftaucht, das waren die einzigen 2 Kommentare, die ich gelöscht habe, weil ich sehr toll fand, und das will ich jetzt nochmal meinen Instagram-Usern sagen, ganz toll finde, wie ihr eigentlich, als hättet ihr eine Schulung gemacht bei Exit, nicht immer, aber fast immer, moderat auf die Leute zugeht, mit ihnen debattiert und diskutiert. Und man merkt an den Diskussionen auf meiner Instagram-Seite, wie ausgeglichen diese Gespräche, also sie gehen oft mit einem, von rechts kommt, von rechtsextrem auch oft, kommt ein Knall. Und dann so, kommt ein paar, die schreiben, du dummer Idiot, irgendwie geh dich abschaffen. Aber ganz viele so, warum sagst du das? Wieso willst du das? Was soll das bedeuten? Aber das ist doch nicht richtig, das weißt du doch selbst. Also da werden sehr sachliche Diskussionen geführt, bis eben auf diese eine Person, die habe ich gelöscht, weil die Privatinformationen zu Protagonisten gepostet hat, um sie zu diffamieren. Und dann habe ich diesen Kommentar gelöscht.
Das ist absolut richtig.
Also, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, ich glaube, dass die rechtsextremen Podcast-Phase auch wieder aufhört.
Ja.
Und wir wieder normalere Themen machen. Ich kann hier schon mal erzählen, wir machen jetzt mal kurz eine Pause, nicht mit dem Podcast, den versuche ich weiter durchzuziehen. Und wir fangen dann tatsächlich an mit der Produktion der nächsten Uncovered-Folgen. Und da ist ein, ich hoffe, dass das alles jetzt klappt, da ist auch ein extravaganteres in Zeiten von Corona-Reiseziel dabei. Und dann würde ich von dort aus auch wieder den klassischen Podcast starten. Hier nochmal von mir jetzt ein richtig echt gemeintes Danke für das Einschalten, für das Kommentieren, für das Verstehen, für das Infragestellen, für die Kritik natürlich auch dessen, was wir tun. Und so, ihr als Zuschauer, als Zuhörer, als Leser, als Instagrammer seid der Hauptgrund, warum wir gerade hier in diesem Büro, dieses kleine Büro, so glücklich sind. Muss man auch mal sagen. Danke.